Father and Son. Zwei Generationen. Ein philosophischer Podcast über die Welt an sich und im Besonderen.
Das Leben aller Menschen ist von Tagträumen durchzogen. Darin ist ein Teil lediglich Schale. Auch entnervende Flucht. Auch Beute für Betrüger. Aber ein anderer Teil reizt auf. Lässt mit dem schlecht vorhandenen sich nicht abfinden. Lässt eben nicht entsagen. Dieser andere Teil hat das Hoffen im Kern. Und er ist lehrbar. Ernst Bloch.
Moin Josch.
Moin Joachim.
Ja, heute mal am Vormittag. Heute Abend bist du unterwegs.
Genau, ja. Aber freut mich auch am Vormittag, dir zu begegnen und ein bisschen gemeinsam zu philosophieren.
Ja. In Sachen Philosophieren, sagtest du hättest den Bezug auf unsere letzte Episode positive Rückmeldungen bekommen. Das ging mir auch so. Was mir doch zeigt, dass wenn wir konkret von uns erzählen, das offensichtlich gut ankommt. Gell?
Ja, das scheint so zu sein. Oder vielleicht zumindest die Verbindung von Konkretem mit so den abstrakten Gedanken so ein bisschen auch darzulegen oder so unsere Verwurzelung, unseren Bezug dazu, nicht einfach nur so vermeintlich trocken über diese abstrakten philosophischen Themen zu diskutieren. Ich meine, ich fühle mich halt in diesem abstrakten Feld sehr wohl, das konkrete Persönliche. Ich habe da keine Probleme, mich zu zeigen oder das zu teilen, aber es ist nicht das Feld, in dem ich so komplett zu Hause bin. Also da habe ich immer so das Gefühl, interessiert es überhaupt wen? Aber es scheint Menschen zu interessieren und das ist das, was irgendwie auch, wo auch ich öfter mal positive Rückmeldungen bekomme tatsächlich.
Ja, also ich bin jetzt gar nicht sicher, ob ich das trocken nennen würde. Also ich verbinde mit diesen Themen schon auch ein sehr hohes Maß an Leidenschaft. Das sind Sachen, die mich tatsächlich sehr bewegen, von denen wir hier erzählen. Auch authentisch. Gell? Aber ich denke mal, diese konkrete Ebene, selbst von seiner Lebensführung zu berichten und womit man hadert und so, bietet wahrscheinlich das höhere Maß an Identifikation. Ja. Und ich finde, da ist auch überhaupt nichts Wertendes drin zu sehen. Gell?
Ja.
Was man da für sich rauszieht, ich finde, das tragen wir ja auch im Titel. Ich finde das beides wichtig. Und was mir aber tatsächlich im öffentlichen Diskurs bisweilen zu kurz kommt oder nicht so stark ausgeprägt ist und wozu zumindest ich einen Beitrag leisten möchte, ich weiß nicht, ob das auch deine Intention ist, ist einfach, worauf fußen denn meine konkreten Erfahrungen? Worauf fußen meine konkreten Handlungsweisen? Was ist die Philosophie dahinter? Welches Fundament treibt mich da an? Bin ich einfach ein Resultat der sozialen Normierung und versuche das irgendwie auch zu erfüllen? Oder versuche ich mir etwas anzueignen, was mir Sicherheit in Bezug auf meine Sinnsuche gibt? Das ist definitiv so. Gell? Und da braucht es für mich dann schon ein Auseinandersetzen mit Geschichte, mit dem Hinterfragen von Mustern, so dieser ganze Aspekt. Also ich kann quasi, wenn ich jetzt so ein Bühnenstück, so ein Theaterstück nehme, dann kann ich mich mit den Schauspielern beschäftigen und dem Text, den diese Schauspieler vermitteln. Ich kann mich aber auch mit der Kulisse, in der sie spielen, beschäftigen, mit dem Haus, in dem diese Kulisse aufgestellt ist und mit den Menschen, die dieses Haus gebaut haben und mit den Gründen, die diese Menschen angetrieben hat, das Haus zu bauen. Und so geht das immer weiter. Das sind für mich Aspekte, die mir wichtig sind und auf die dann quasi mein konkretes Handeln fußt. Das ist immer so ein Mischen. Natürlich bin ich auch ein Ergebnis dieser sozialen Normierung. So bin ich geprägt. Aber es ist in jedem Fall ein Antrieb, eine Intention, diese Muster, in denen das Stück aufgeführt wird, eben auch mitzudenken und mitzureflektieren.
Ja, also da habe ich jetzt wieder viele Gedanken zu, weil ich das, gefällt mir die Metapher und B, sehe ich das an sich auf jeden Fall sehr ähnlich. Also mir geht es auch viel darum, oder für mich ist auch auf jeden Fall ein Antrieb dieses Podcasts so ein bisschen eben so ein bisschen zu reflektieren, woher denn so meine Position und eben das Stück so ein bisschen, was ich quasi so spiele, also mit dir gemeinsam zu reflektieren, wo das so herkommt und inwiefern das eben an bestimmte soziale Normen oder an bestimmte Institutionen gebunden ist, vielleicht auch an diesen Generationenaspekt, auch Teil meiner Lebensgeschichte ist. Und das irgendwie auch so gemeinsam so ein bisschen kritisch zu überprüfen immer wieder auch. Also wo kommst du her, was ist deine Perspektive, wo komme ich her, was ist meine Perspektive, wo resultieren diese Perspektiven heraus, in welchem Rahmen finden sie statt. Also das sind so Gedanken, die mich interessieren und wo ich auch in der Geschichte unserer 57, also das ist jetzt die 57. Folge unserer bisherigen 56 Folgen, immer wieder auch sehr inspirierend zu so einer kritischen Selbstreflexion angeregt wurde, so aha, darum stehst du dort, darum stehe ich hier und so ein bisschen dann hinterfragt habe auch. Nicht zwingend mit dem Ergebnis, dass ich mir dachte, okay, das, was ich dazu gedacht habe, war jetzt Quatsch, aber trotzdem halt einfach so eine Relativierung und Einordnung, die ich eigentlich auch sehr wichtig finde, weil man ja doch gerade in unserer Welt heutzutage, in der man auch vom Handy und von was weiß ich eigentlich immer wieder auch so seine eigene Perspektive sehr stark gespiegelt bekommt, in der man schnell sich so, finde ich, auch so ein bisschen in Rage reden kann, so, wo man sich dann denkt, warum sehen das denn nicht alle wie ich? Ist doch total offensichtlich, dass alles genauso ist, wie ich das sehe. Und ich finde, da ist so ein authentischer Austausch, wie ich den hier erlebe, der eben auch immer wieder sich gegenseitig auf Augenhöhe kritisiert oder kritisch nach bestimmten Wahrheiten und Einordnungen sucht, ein großer Gewinn für mich. Und dann muss ich dann doch aber mal wieder den Joshua raushängen lassen, der immer über die Welt an sich nachdenkt, weil ich das in deiner Metapher wieder so spannend fand. Denn ich finde es unheimlich wichtig, den Blick auf eben genau diese Struktur des Films und auf das Bühnenbild und das Haus, in dem der Film stattfindet, zu richten. Und finde, dass es aber so ist, dass ganz viele Menschen, glaube ich, also dass wir Teil dieses Films irgendwie sind alle, und ich würde mir aber wünschen, dass wir auch Urheber des Films werden, dass wir also diese ganzen hintergründig ablaufenden Prozesse reflektieren und die Verhältnisse, in denen wir unser Leben spielen, in denen der Film quasi stattfindet, eben selbst reflektieren und so einrichten, wie wir es uns wünschen. Unsere Welt heute erlebe ich aber viel eher so, dass wir quasi Teil dieses Films sind und die Verhältnisse, den Rahmen dahinter einfach setzen und der halt so ist, wie er ist, und dann haben wir schon bestimmte Möglichkeiten, auch uns da zu bewegen. Im Endeffekt bleiben wir aber auf die Handlung, die da vorgeschrieben ist, auf diese soziale Normierung so ein bisschen gesetzt, weil wir sie so ein bisschen im Hintergrund aus den Augen verlieren. Und ich finde, im Bilde dieser Metapher ist für mich der Podcast, aber auch weit darüber hinaus eben ein Teil des Weges zum Ziel, irgendwie mehr Aufmerksamkeit darauf zu richten, auch diese hintergründigen Verhältnisse zu reflektieren.
Ja, wobei ich würde sagen, du hast jetzt gesagt, dass dich das, die Auseinandersetzung mit mir, der Diskurs, auch zur Reflexion anregt und dir bestimmte Aspekte aufzeigt. So sind wir doch aber relativ ähnlich. Ich würde sagen, wir teilen schon dasselbe Wertefundament. Und wir teilen eigentlich auch die gesellschaftliche Analyse. Wir haben schon hier und da ein bisschen einen anderen Blick darauf. Und wir sind beide aus einer anderen Generation. Ich bin vielleicht auch schon in Bezug auf den Optimismus, dass sich Dinge verändern lassen, schon ein bisschen abgeschliffen. Dafür vielleicht aber auf der anderen Seite auch durchaus auch in der Lage, positive Aspekte dessen zu sehen, was wir uns als Welt erschaffen haben. Und bei dir ist noch der große Drang, die Dinge wirklich zum Besseren zu wenden und eigentlich nicht so wirklich annehmen zu wollen, dass es in dem Schlechten auch das Gute gibt. So.
Ja. Ja.
Und da haben wir ja bisweilen schon eine Auseinandersetzung drüber, ja. Aber wir teilen schon dieselben Werte und vor allen Dingen würde ich sagen, unsere Basis ist, selbst wenn ich manchmal Zweifel und auch großen Unmut habe, eigentlich schon ein Mitgefühl.
Ja.
So. Ich will die Welt eigentlich nicht zwingend zum Besseren für mich. Ich würde sagen, ich stehe ganz gut da. Ich empfinde mich als privilegiert. Ich hab wenig Ängste. Ja. Die sind immer dann konkret, wenn es Krisen gibt, wenn Veränderungen stattfinden. Und die gibt es in jedem Leben. Und dann kommt natürlich auch die Angst und ringt so mit dem Mut, diese Krise zu bewältigen. Aber an sich steh ich gut da. Das, trotzdem gibt es eine Sehnsucht nach Verbundenheit, nach einem Ausgestalten von Miteinander, das ich mir anders wünsche, indem ich das Gefühl habe, halt, dass das Potenzial, das in uns als Gesellschaft, als Menschen steckt, das schöpfen wir nicht ausreichend.
Ja, definitiv.
Und ich denke mir dann, wie ist das möglich, das besser zu tun? Was kann da mein Beitrag sein? Ja? Was kann darüber hinausgehen, über diese ganzen Hemmschuhe zu diskutieren, die uns vermeintlich daran hindern, als Gesellschaft an Verhältnisse einzurichten, die uns näher sein lassen, die diese Entmenschlichung verhindern, die bestimmte Grenzen, ein bestimmtes Abgrenzen überwinden helfen.
Ja, auf alle Fälle.
Und wenn du das bestätigst, wäre dann noch gleich mal meine Frage, wo siehst du denn da Ansätze?
Ja, also das ist halt in jedem Fall ein Thema, womit ich mich auch viel beschäftige oder worüber ich auch viel reflektiere, dass eben diese Suche, die wir ja jetzt auch so ein bisschen im Rahmen unseres Podcasts beschrieben haben, nach so der kritischen Reflexion dahingehend, wo komme ich her und wo will ich eigentlich hin, natürlich die Frage, wo will ich eigentlich hin, beinhaltet. Und ich stelle mir halt die Frage, was sind für mich irgendwie Ziele oder was ist für mich irgendwie ein Wunsch für die Zukunft, halt nicht so sehr im individuellen Bereich, sondern eher halt so gesellschaftlich, weil ich, wie du es schon beschrieben hast, einen großen Unmut über die gesellschaftlichen Verhältnisse in mir trage und mir da eben eine große Andersheit wünschen würde und mich eben als Einzelner schon auch relativ als in diesen Strukturen befangen sehe. Ich meine, ich bin trotzdem auch eben, so wie du es auch benannt hast, sehr privilegiert. Also das ist jetzt natürlich ein sehr wohliges Gefängnis, was ich hier beschreibe, gerade wenn man eben an der sozialen Position ist, in der ich eben bin, also eben sehr privilegiert. Dennoch erlebe ich aber meinen individuellen Möglichkeitsrahmen innerhalb dieser Verhältnisse halt als sehr begrenzt und stelle mir eben so das, was ich mir wünschen würde für eine Zukunft, eher auf einer gesellschaftlichen Ebene vor, was da so eine Veränderung bedeuten würde, als dass ich mir jetzt denke, ich wünsche mir für die Zukunft irgendwie Job X zu haben oder an den Punkt im Leben zu kommen. Ist auch manchmal etwas fordernd, weil ich ja mir trotzdem lebe ich ja nun mal ein einzelmenschliches Leben und muss mir diese Fragen ja dann im Endeffekt doch auch stellen. Also auch das bietet so ein bestimmtes Konfliktpotenzial, dass ich dann solchen Fragen vielleicht auch manchmal ein bisschen ausweiche und mich zu sehr so im Abstrakten bewege oder im Gesellschaftlichen. Aber im Endeffekt ist es halt so, dass ich mich frage, was wären denn gesellschaftliche Verhältnisse, die wünschenswert wären? Und ich bemerke, dass ich da so eine ziemliche Leerstelle eigentlich sehe, auch im Angebot, was unsere Verhältnisse da so einem so an die Hand geben, als so positives Zukunftsmodell. Ich habe das Gefühl, eigentlich mit dem, was wir gerade haben, sind immer mehr Leute unzufrieden. Also eine sehr große Menge an Menschen ist ziemlich unzufrieden und erlebt das Verhältnis, was die Menschen zu der Welt haben, in der wir leben, eher als so ein bisschen opportunistisch oder angepasst. Also so ein bisschen, okay, die Verhältnisse entsprechen mir nicht, ich sehe mich da nicht so komplett, aber es ist halt, was wir haben und ich mache das Beste draus irgendwie, was halt durchaus auch verständlich ist. Aber wenn man unzufrieden ist mit dem, was man hat, könnte man ja sich eigentlich auch mal fragen, was will ich denn eigentlich und wo wollen wir eigentlich hin? Und da sehe ich die Modelle aber eher so ein bisschen begrenzt. Also es gab halt eben dieses große Projekt des Kommunismus und des Sozialismus, dieser Form von herrschaftslosen Gesellschaft, was dann brachial gescheitert ist an verschiedensten Stellen, sowohl irgendwie im sogenannten Westen daran, dass es halt einfach diese sozialistische Bewegung, die zum Beispiel in der Sozialdemokratie bestand, einfach im Kapitalismus eingegangen ist und da jede Form von Utopie oder Blick für eine andere Zukunft verloren gegangen ist. Und andererseits im sogenannten Osten damit halt, dass sich diese vermeintliche Utopie des Kommunismus in eben selbst ein total herrschaftsförmiges, gewaltförmiges System umgemünzt hat. Und seitdem habe ich das Gefühl, gibt es bei diesem Blick auf die Zukunft so ein bisschen eine Leerstelle. Also jetzt, wo es wieder sehr viel Unmut gibt über das, was wir haben, gibt es ja eigentlich nur eine gesellschaftliche Bewegung, die eine große Andersheit sich wünscht, die von unseren Vorstellungen ziemlich krass abweicht. Also so eine neofaschistische Bewegung, die eben sagt, okay, wir müssen wieder zurück zur absoluten Herrschaft und weg von Demokratie, von liberalen Werten und so, weil das ist das, was das wahre Problem ist. Aber diese Bewegung ist für mich natürlich völlig unannehmbar und auch das erlebe ich selbstverständlich nicht als ein emanzipatives, freies Überlegen darüber, wo wir hinwollen, sondern als eine zutiefst entfremdete Bewegung, aufbauend auf total zerstörten Individuen, die irgendwo Halt suchen und ihn einfach nicht finden. Und aufbauend auf diesem langen Prolog entwickelt sich für mich natürlich die Frage, was ist so eine gesellschaftliche Vision? Wie stelle ich mir die Gesellschaft vor? Und da finde ich selbst in diesen linken Kreisen, in denen ich mich bewege, gar nicht so viel konkrete Projekte, ehrlicherweise. Also ich empfinde da eher so ein bisschen eine Leere. Ich habe da schon bestimmte Vorstellungen zu, aber es bleibt dann alles doch relativ blass, muss ich sagen. Ich weiß nicht, wie das dir geht.
Ja, es gibt schon so bestimmte Ansätze, die ich da durchaus spannend finde. Ich meine, im Moment sind die Verhältnisse ja schon so eingerichtet, dass wir haben mal ein bisschen intensiver über den Begriff der Entfremdung gesprochen, deswegen will ich ihn jetzt nicht wieder so groß machen. Aber auf jeden Fall können wir ja sagen, die Lohnarbeit, die Grundlage unseres Wirtschaftssystems ist. Ich gehe einen Vertrag mit jemandem ein, der mich nicht für die Ergebnisse meiner Arbeit entlohnt, wenn ich beispielsweise als Schreiner einen Tisch baue. Dann wird dieser Tisch verkauft und das ist Ergebnis meiner Arbeit, natürlich auch Ergebnis der Bereitstellung, der Möglichkeit, mich diesen Tisch bauen zu lassen des Unternehmers. Aber beides hat ja zu gleichen Teilen einen Wert. Aber nicht dieser Wert wird bemessen, wenn ich in Lohnarbeit bin, sondern ich bekomme schlicht bezahlt, dass ich meine Arbeitskraft zur Verfügung stelle. Das bemisst sich nicht an der Produktivität, an dem, was ich quasi erschaffe durch meine Händearbeit, sondern ich mache einen Vertrag über meine Arbeitskraft. Und wenn ich jetzt einen Vertrag mache über meine Arbeitskraft, die ich zur Verfügung stelle, dann ist das in der Regel deutlich weniger jetzt auf die Masse der Tische, die hergestellt werden, die der Unternehmer verkauft und die ich mit herstelle. Der Gewinn, der dadurch erzielt wird, diese Tische zu verkaufen, im Verhältnis zu dem, was ich bekomme, indem ich meine Arbeitskraft zur Verfügung stelle. Wird klar, was ich da sagen möchte?
Ja, also mir schon, ist ja eigentlich auch im Grunde genommen eine relativ marxistische Analyse so von Tauschwert, Gebrauchswert. Also quasi, man kriegt nicht das Geld heraus, was man eigentlich produziert hat, sondern einen geringeren Anteil, damit der Unternehmer mit dem Mehranteil von dem Erzeugnis deiner Arbeit Profit machen kann.
Und dieses System ist in meinem Fall ja noch relativ nah an etwas Sinnhaftem, etwas, was mich direkt betrifft, mit der Musik zu arbeiten, da mein Teil dazu zu geben. Aber oft sind diese Prozesse ja tatsächlich relativ entfremdet. Das heißt, ein Fabrikarbeiter, ein Angestellter, der handelt diesen Vertrag für etwas aus, wo er ein Rädchen im System ist, das er selbst nur bedingt überblickt. Vielen ist es oft auch gar nicht unbedingt wichtig. Da ist so die Headline, ja, ich arbeite für den Baustoffhandel, ich arbeite in einem IT-Unternehmen oder sonst was, ja. Aber letzten Endes ist es nichts, was mit meinem direkten Leben unmittelbar zu tun hat, außer der Tatsache, dass ich meine Arbeitskraft zur Verfügung stelle und ausgehandelt habe, wie viel Geld ich im Jahr dafür kriege. Ja. Und das sind Prozesse, das macht Menschen mehr oder weniger glücklich. Ich würde sagen, dadurch, dass ich jetzt näher dran bin an so etwas, was ich wirklich überblicke und was mir persönlich Sinn gibt, bin ich auf der anderen Seite auch bereit, auf ein gewisses Maß an Wohlstand zu verzichten, an Profit, an Geld. Ja. Weil das Leben, das ich führe, bietet relativ wenig Sicherheit, relativ wenig Rente und auch relativ wenig Einkommen. Es bietet aber ein sehr hohes Maß an Selbstbestimmung und an Spannung und an Leidenschaft, wenn du so willst. Aber dadurch, dass es für mich ein sinnstiftendes Leben gibt, brauche ich weder eine Gewerkschaft noch sonst, das wäre alles schön. Aber trotzdem bin ich mit Dingen zufrieden, die andere in diesen entfremdeten Prozessen auf die Barrikaden bringen und sagen, dass es geht alles im Bach runter, es ist alles schlecht und was weiß ich, welche Leute sind daran schuld. Ja? Das ist für mich ein wesentlicher Faktor in dem Spiel. Dieser Aspekt, nicht wirklich Teil dessen zu sein, was mich dazu ermächtigt, mein Leben so zu führen, dass es mir gut geht und dass ich das Gefühl habe, ein erfülltes Leben zu führen. Das spielt für mich eine große Rolle dabei.
Also, und ich finde, es ist aber ja natürlich auch entscheidend daran, dass du eben nicht vollkommen auf die Barrikaden gehst, dass du eben doch auch Erfüllung darin finden kannst in der Musik. Also diese positiven Momente, die du jetzt benannt hast, dass du eben ein Leben führen kannst, was mehr leidenschaftlich ist, wo du dich mehr wiederfinden kannst, wo du mehr kreativ schöpfend auch wirken kannst, auch wenn ich mir definitiv vorstellen kann, dass du dir auch da noch mehr Freiheit vorstellen könntest oder bestimmt auch wünschst oder gewünscht hast, ist es ja trotzdem so, dass, wie du selber benennst, es auch viele Vorteile hat. Während wenn du halt eben in einem Berufsfeld oder so bist, in dem du die ganzen Nachteile, die du jetzt benannt hast, also wenig Geld zur Verfügung, wenig Freiheit, sich selbst zu bestimmen, noch dazu aber eigentlich auch diese positiven Momente, die du benennst, eigentlich nicht wirklich wiederfindest, also dass du wirklich dafür brennst, was du tust oder da auch eine Leidenschaft für hast, dann ist es natürlich ziemlich trist. Also das, was du jetzt beschrieben hast, ist ja quasi, okay, ich bin in vielleicht entfremdeten Verhältnissen, bin auch irgendwie in so bestimmten Lohnarbeitszwängen oder so, natürlich auf eine abgewandelte Art, habe nicht die freie Möglichkeit, hier darüber zu bestimmen, unter welchen Verhältnissen ich lebe und arbeite, aber ich habe es geschafft, mir da so meine Wohlfühloase ein bisschen aufzubauen und damit kann ich auch gut sein. So würde ich es jetzt mal ein bisschen interpretieren. Wohingegen natürlich, wenn du diese Wohlfühloase nicht hast, kann ich super gut verstehen, was mir jetzt daraus ableitet, ist nochmal eine ganz andere Frage, aber ich kann super gut verstehen, sich dann eben sehr lost zu fühlen, also das Gefühl zu haben, hier läuft doch irgendwas falsch, ich finde mich überhaupt nicht wieder, in der Welt und in dem Leben, was ich hier führe, und alles wird teurer und ich kann mir das nicht mehr leisten und ich arbeite doch, ich leiste doch was, wieso wird es nicht anerkannt gesellschaftlich? Diese Gedanken und diese Unzufriedenheit kann ich natürlich schon verstehen. Und dann ist es halt sehr bezeichnend, dass daraus nicht der Gedanke erwächst, okay, irgendwie ist es schwierig, dass wir Leute haben, die Milliarden besitzen und ich kann mir mein Essen nicht mehr leisten. Oder irgendwie ist es schwierig, dass ich überhaupt irgendwie nur meine Arbeitskraft verkaufen kann. Wieso besitzen denn andere irgendwelche Firmen und haben dann die Position, irgendwie mich dafür arbeiten zu lassen? Ich besitze aber gar nichts und kann nur meine Arbeitskraft verkaufen. Sondern dass stattdessen die Leute dann an den Punkt gebracht werden zu sagen, hier, warte mal, da sind doch irgendwie die Ausländer dran schuld oder die Frauen, die FeministInnen und so. Also auch sehr bezeichnend, dass auf diese eigentlich total verständliche Problemdiagnose oder das, weiß ich, das Erleben einer Krise eben diese faschistische, rechtsradikale Antwort dann kommt und eben nicht eine, wie es in meinen Begriffen angemessen wäre, linke Kritik an Herrschaft und der Wunsch eben zu einem anderen System. Und ich finde, das führt uns auch wieder ein bisschen zu der ursprünglichen Thematik, dass ich das Gefühl habe, es gibt da ein bisschen eine Leerstelle. Es gibt nicht wirklich dieses Programm, wo man hin will. Das, wofür die Linke heutzutage eher steht, ist ja so ein in den gegebenen Verhältnissen so mit dem moralischen Zeigefinger auf Ungerechtigkeiten verweisen. Also ich will gar nicht sagen, dass die Linke das zwingend macht, aber ich habe das Gefühl, das ist das Bild, was man von so einer Linken heute hat. Gerade in Amerika wird da ja ein extremer Kulturkampf geführt, aber unter der Linken stellt man sich heute eher Menschen vor, die eben sagen, diese bestimmte Sprache sollte man verwenden, diese bestimmten Herrschaftsmechanismen sind in unserer Gesellschaft und man sollte sich als Individuum besser verhalten, damit man diese Herrschaft nicht so unterstützt. Und ich möchte gar nicht diesen linken Argumenten jetzt entgegentreten. Ich finde das eine total berechtigte und wichtige Arbeit, aber dass sich halt viele Menschen davon im Alltag nicht so abgeholt fühlen, sondern dann eher das Gefühl haben, hier wird mir was weggenommen und nicht, hier gibt es die Vision für eine bessere Zukunft, finde ich, ist schon auch irgendwie verständlich. Also ich würde mir da schon eher wünschen, dass auch die Linke eher wieder für so ein Projekt steht, wobei man vielleicht auch bei der Rechten, also wäre auch spannend, sich da zu fragen, gibt es da ein wirkliches Projekt? Also ich denke, der Höcke hat schon ein wirkliches Projekt, aber so im Allgemeinen erlebe ich auch die rechte Bewegung als bisschen projektlos und also ich meine, das ist mit den Rechten immer so ein besonderes Thema, weil auch die ursprünglichen Nazis und so waren ja extrem opportun, aber trotzdem hatten die ja so eine Vision, die wir natürlich absolut furchtbar finden. Aber bei der Rechten heute erlebe ich oft ja auch so eine ziemliche Ziel- und Planlosigkeit und halt einfach so blanken Rassismus, Sexismus und dieses Herrschaftseffekt als Wesenskern. Also es scheint eigentlich zwar viele Leute zu geben, die woanders hinwollen, aber keiner hat eine Idee, wohin. Und dann bleiben wir halt eben doch da, wo wir sind und sind aber super unzufrieden. Das ist so ein bisschen meine Erfahrung des Weltbezugs der Menschen. Dann gibt es natürlich noch einen Haufen Leute, die, da würde ich jetzt auch so deine Erklärung ein bisschen einhegen, ohne das bewerten zu wollen, die sagen, okay, das ist nicht perfekt, wo wir sind, aber ich finde hier so ein bisschen meinen Platz.
Ja, also da gehen mir so ein paar Sachen durch den Kopf. Das eine ist, dass es offensichtlich weder eine positive noch negative Zukunftsvision gibt, vielleicht so eine kurzfristige, ja. Aber es gibt keine Vision. Jetzt gibt es den Spruch halt, wer von der Schmidt angedichtet wird, wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen. Aber ich würde halt sagen,
das ist übrigens, da muss ich kurz rein. Also Schmidt, dem sozialdemokratischen Präsidenten, Kanzler. Ja. Das ist ja das Wesen sozialdemokratischer Politik seit Mitte des 20. Jahrhunderts. Wir lehnen jede Form von Vision an und machen pragmatische Politik, bis wir eigentlich eine total kapitalistische Partei sind.
Naja gut, ich kann den Ansatz schon nachvollziehen, weil es darum geht, und das ist auch ein Projekt der Linken, halt eben konkret in der Welt, in der wir sind, dafür zu sorgen, dass es Menschen, die nicht privilegiert sind, besser geht. Das ist der konkrete Ansatz der Politik und das finde ich auch absolut legitim. Aber ich halte trotzdem für nötig, dass es auch eine Zukunftsvision gibt. Ich meine, wenn wir uns jetzt den Aspekt des Klimawandels, das, was quasi unsere Art zu leben, unsere Art zu wirtschaften, weißt du, da wird ja immer gesagt, wir zerstören den Planeten oder sonst was. Dem Planet ist das wurscht, der dreht auch ohne uns sich um die Sonne. Ja? Wir zerstören unsere Existenzgrundlagen. Das ist der Aspekt. Ja? Wir können dann einfach nicht mehr gut leben. Bis dahin, dass wir irgendwann vielleicht in manchen Gebieten überhaupt nicht mehr leben können. Ja. Und das ist doch das, was man für ein Zukunftsbild mitdenken sollte. Es muss doch eine Idee geben, wie kann eine Zukunft für uns als Menschen auf diesem Planeten aussehen, die, die gut ist, die förderlich ist, die im Ausgleich ist. Und diese Vorstellung, die mag es vielleicht bisweilen bei Menschen geben, aber vielleicht auch durch diesen Konflikt zwischen diesen großen Systemen wie dem Sozialismus und dem Kapitalismus, an dem vermeintlich der Kapitalismus obsiegt hat, dass man das irgendwie, dass man sich dem jetzt so ein Stück weit ergibt. So, ja, es braucht Wirtschaftswachstum, weil sonst geht Wohlstand verloren und wir müssen uns absichern für diese ganzen Abgründe, die das alles mit sich bringt, aber das will ich alles gar nicht so genau wissen. Hauptsache der Wohlstand bleibt erhalten. Das ist ja eigentlich auch ein Stück Verleugnung unserer Zukunft als Menschheit. Ja. Und das muss doch eigentlich wieder auf den Tisch. Das höre ich dann immer mal in so Sonntagsreden, unsere Kinder und sowas, ja. Aber das hat kaum Effekt, so eine Zukunftsidee. Da habe ich dann das Gefühl, die konservative Klasse gibt einem immer das Gefühl, man ist naiv und weltfremd, wenn man mit solchen Vorstellungen um die Ecke kommt. Und die Leute, die sich das anders wünschen, haben das Gefühl, dass es viel zu mächtig ist. Dass sich da eine Elite ausgeprägt hat, die so weit entfernt ist, dass man ihr quasi eigentlich gar nicht mehr beikommen kann. Ja. Und das halte ich für dramatisch. Insofern ist für mich ein konkreter Ansatz, um mich jetzt nicht einfach in so einem Untergangsszenario zu verlieren, dafür zu sorgen, und das ist ja wohl eine genuin linke Geschichte, dafür zu sorgen, dass nicht Arbeit höher besteuert wird als Geld, sondern das gedreht wird. Das ist ein ganz konkretes politisches Anliegen, das ich für eine Grundvoraussetzung halte, dass dieses sich Entfernen von einer bestimmten Klasse, dass das so weit eingefangen werden kann, dass wir alle gemeinsam auch wieder eine Zukunftsvision entwickeln können.
Ja, also dem kann ich total beipflichten, wobei ich noch ergänzen würde, dass ich sagen würde, das Kernproblem ist gar nicht, dass es eine Elite gibt, die sich so weit von uns entfernt hat oder sich so quasi in unserer Welt irgendwie so gut platziert hat, dass sie absolut unerreichbar ist. Also auch ein Elon Musk und auch ein Jeff Bezos sind ja immer noch Menschen, mit denen andere Menschen alltäglich interagieren. Und also auch diese Elite könnte man ja beikommen. Ist ja nicht so, als ob die jetzt auf dem Mars leben und uns irgendwie durch Roboter gewaltsam dazu zwingen, für sie zu arbeiten. Ich finde, das Kernproblem ist, dass wir mit einer Ideologie konfrontiert sind, also dass die Herrschaft sich meines Erachtens so sehr in unserer Ideenwelt und in unserer alltäglichen Lebensrealität niederschlägt, dass die Menschen sich eher den Weltuntergang als das Ende dieser Eliten vorstellen können. Also es ist für mich vielmehr eine Herrschaft über die Vorstellungswelt der Menschen als eine konkret materielle Herrschaft der Gewalt, die uns in diesen Systemen fängt.
Definitiv, da gebe ich dir recht, aber genau davon spreche ich.
Ja.
Mir geht es um diesen abstrakten Raum der Ideologie, die ja genau diesen Eliten, diesen Oligarchen halt eben zuspielt. Und es wird immer schwerer, eine Ideologie zu entwickeln, die sagt, da könnte es was Besseres geben.
Ja, genau. Und das ist ja auch so ein bisschen der Effekt, auf den ich so hinaus wollte mit meinem Bild davon, dass ich das Gefühl habe, es gibt immer weniger Modelle von irgendwie einer abweichenden Zukunft. Also es gibt auch philosophische Stränge oder publizistische Stränge, wie auch immer, die nennen das New Capitalist Reality oder New Capitalist Realism, also dass eben der Kapitalismus für uns zu einer absolut natürlichen Realität wird, die eigentlich unhintergehbar ist in der Gedankenwelt oder auch in der Lebenspraxis. Und ich meine, bis zu einem bestimmten Punkt stimmt es ja auch, weil man kann ja nicht einfach in unseren Verhältnissen anders leben. Man muss ja Lohn arbeiten, um sich finanzieren zu können. Und es waren ja ironischerweise auch schon immer eher die, die ziemlich privilegiert waren und sich zum Beispiel leisten konnten, auch mal jahrelang nur nachzudenken, die dann so eine radikale Kritik oder eine andere Vision entwickelt haben. Also selbst in der Sowjetunion oder so ein Lenin und so, selbst die kamen ja eher aus bürgerlichen Kreisen, hatten eben oft Menschen, auch einen Marx, die sie finanziert haben, damit sie sich das leisten konnten, eben fernab dieser notwendigen Zwänge über eine andere Welt nachzudenken. Und da finde ich es halt total ironisch, dass wir eigentlich eine so wohlhabende Gesellschaft sind, aber halt immer wieder in diese Zwänge aufrechterhalten und darum nicht in der Lage sind und nicht dazu kommen, auch über andere Verhältnisse nachzudenken. Und ich meine, für mich ist dann die Frage dann doch auch wieder, also ich spreche immer wieder davon, dass es keine Zukunftsvisionen gibt und so und dass die nicht gesellschaftlich wirksam werden. Ich finde, das stimmt auch, aber ich konkret habe da schon auf jeden Fall Gedanken und für mich geht es dann eben dabei los. Also es klingt einfach, ist natürlich aber unheimlich schwer, eben dieses Modell von Lohnarbeit abzuschaffen und diese Form von Ungerechtigkeit abzuschaffen und auch die repräsentative Demokratie in eine unmittelbare Rätedemokratie umzuwandeln. Also das sind ja so Gedanken, die ich schon auch immer so ein bisschen durchklingen lasse, die halt natürlich aber sehr radikal sind und natürlich absolut undurchführbar, wenn man sich nicht krass mit der herrschenden Elite anlegen will, weil die eben die sind, die dann auf so eine Bewegung radikal gewaltsam reagieren würden. An den Punkten, an denen sowas probiert wird, wie zum Beispiel in Rojava, merkt man ja auch schon, also das ist ja in Nordsyrien eine Region, wie gewaltsam da andere herrschende Eliten drauf reagieren. Also es ist ein Projekt, was ich auch heute noch für absolut durchführbar halte. Im Grunde genommen halte ich es für gar nicht so komplex. Ich glaube, das Projekt wäre, wir setzen uns an einen Tisch und überlegen, wie wollen wir zusammen arbeiten, wie wollen wir zusammen leben, und wir führen diesen Diskurs nicht auf der Grundlage davon, dass einigen wenigen super viel gehört und andere sich an diese verkaufen müssen, um leben zu können, sowohl in Sachen Wohnen als auch in Sachen Arbeiten, sondern wir führen diesen Diskurs auf der Grundlage, dass die Menschen das Gleiche besitzen. Wäre über sowas wie bedingungsloses Grundeinkommen möglich, über andere Aspekte, man könnte natürlich auch das Geld sofort ganz abschaffen, aber das sind natürlich Sachen, die sehr realitätsfern scheinen, wo dann wieder die Konservativen und auch die reformerischen Linken wieder sagen würden, was faselst du eigentlich da?
Ja, und mir fällt auch selbst der Glaube schwer. Also ich sehe natürlich bestimmte Ansätze, wie man da miteinander umgehen kann. Aber da fehlt mir jetzt an der Stelle vielleicht auch die Vision, oder was heißt Vision? Vielleicht die praktische Erfahrung. Ich meine, die Alternative dazu, seine Arbeitskraft zu verkaufen, quasi dafür zu sorgen, dass man wieder von seiner eigenen Hände Arbeit leben kann, was dann heißt, dass bestimmte Tätigkeiten, die in dieser kleinteilig geteilten Arbeitswelt, ja, von bestimmten Gruppen erfüllt wird, dass es Leute gibt, die den Müll abholen, dass es Leute gibt, die bei öffentlichen Veranstaltungen die Toiletten sauber machen, all sowas. Das sind dann wieder Arbeiten, die wir alle selbst zu verrichten haben, weil das keine Arbeiten sind, die sich jemand aussuchen würde, wenn er nicht genötigt wäre, in irgendeiner Form seine Arbeitskraft verkaufen zu müssen, um damit sein Leben meistern zu können. Manchmal ja sogar auch in einem Maße, dass man wirklich von Wohlstand sprechen kann. Ja, man kann auch mit einer Arbeit, die man sich selbst nicht aussuchen würde, ein Einkommen generieren, das einen gut leben lässt. Und diese Aspekte dann zu sagen, okay, das wird nicht mehr aufgeteilt, sondern bestimmte Aspekte liegen wieder bei uns. Wir brauchen dann auch wieder jede Viecher, wir brauchen auch alle wieder ein Stück Land, wo wir unsere Sachen anbauen. Wir machen gemeinsam unsere Häuser sauber, wir kochen gemeinsam, wir treffen uns zu Festen gemeinsam und verrichten alle diese Arbeiten, die zu leisten sind, gemeinsam. Das ist natürlich alles vorstellbar, aber so weit weg von dem, wie wir es uns eingerichtet haben, dass ich glaube, wenn du mit diesen Ideen versuchen würdest, Menschen zu überzeugen, die würden sagen, lass mal stecken.
Aber das ist überhaupt nicht meine Idee. Also ich finde nicht, dass es die Alternative gibt, kapitalistisches Wirtschaftssystem oder Subsistenzwirtschaft. Also entweder wir leben alle wieder wie, also in bäuerlichen Verhältnissen, die sich selbst irgendwie am Leben erhalten, oder wir gehen eben in diese abstrakte, große Gütergemeinschaft, die nur über den Profit verwoben ist, sondern an der Stelle bin ich dann schon noch marxistisch und gerne auch kommunistisch, wenn man das, also ja, ich würde sagen, es geht darum, dass die Entscheidung darüber, wie wir mit dieser Produktivität umgehen, wie wir mit den Firmen umgehen, wer die Klos putzt und so weiter und so fort, dass die eben in der Gemeinschaft getroffen wird und nicht durch den Profit oder durch diejenigen, die da die Eigentümer sind. Also für mich geht es eher um eine gemeinschaftliche Verwaltung dessen, was wir haben, als darum, dass wir jetzt das, was wir haben, an zum Beispiel wirtschaftlichen Möglichkeiten komplett abschaffen.
Ja, daran fehlt mir halt so ein bisschen der Glaube. Ich denke, dass ich habe auch überhaupt kein Problem. Ich will das jetzt, das wird ja dann gern so bezeichnet, zurück in die Höhle. Aber die Subsistenzwirtschaft ist für mich tatsächlich bis zum gewissen Grad sogar ein erstrebenswertes Ziel. Bevor es zum Kapitalismus kam, lebten wir größtenteils in so subsistenzwirtschaftlichen Kontexten. Und viele haben, obwohl sie mit Lohn gelockt wurden, der ihnen mehr Wohlstand versprach, als tatsächlich in diesen Zusammenhängen zu leben, lange verzichtet. Es waren Zwänge, die sie dann dazu gebracht haben, in die Fabrik zu gehen. Also, weil sie ihr eigenes Stück Land hatten, weil sie sich ermächtigt gefühlt haben in dem Rahmen, in dem sie gewirkt haben und sich nicht so eine, in Anführungszeichen, fremden Macht ergeben mussten. Insofern liegt da für mich schon eine Lösung drin. Ich halte es für schwieriger in meiner Vorstellungskraft, mir zu überlegen, dass wir Räte bilden, in denen wir dann gemeinschaftlich dazu kommen, wer jetzt immer die Klos sauber macht und wer jetzt immer sich um den Müll kümmert. Vielleicht gibt es dann auch Ideen, dass man sagt, ja, man rotiert da. Aber das sind für mich alles solche Positionen, die sind für mich schwer vorstellbar, weil das wahnsinnig viel, ich kenne das in Ansätzen. Ich bin ja auch links geprägt und habe in diesen Kreisen auch getätigt. Da wird dann Plenum gehalten, dann wird debattiert, dann wird gemacht und getan, dann wird eine Lösung gefunden. Die Lösung ist dann auch wieder ungerecht und dann wird wieder debattiert. Also das ist in meiner Vorstellung halt ein wahnsinniger Debattierclub.
Ja. Ja, also das ist ja auch so ein bisschen eine stereotype Vorstellung, die man davon hat.
Das ist nicht nur stereotype Vorstellung, sondern in meinem Fall gelebte Erfahrung. Jetzt wirst du natürlich sagen, basierend auf der Prägung in einem kapitalistischen System. Aber das ist nun mal die Prägung der Menschen, die hier groß geworden sind. Das kannst du ja nicht einfach wegzaubern.
Ja klar, aber für mich ist das auch eine Krankheit so der neuen Linken und das ist auch meine gelebte Erfahrung und ich bin da absolut genauso. Ich komm jetzt hier nicht an und sage irgendwie, ich würde das alles dann optimal lösen und irgendwie die anderen sind da das Problem, ich bin Teil dessen. Aber wir haben halt dann eben immer auch in diesen Verhältnissen den Anspruch, alles total gerecht zu machen und alles 17.000 Mal zu überdiskutieren und das scheitert dann irgendwie. Aber wenn man sich so Projekte wie Ungarn in 1956, die Arbeiterselbstverwaltung anschaut oder auch in diesen Umbrüchen während des Ersten Weltkrieges, in der die Bildung der Räte der Sowjets in Russland, die Arbeiterräte und Soldatenräte in Deutschland, die es zu der Zeit gab, auch die Pariser Kommune 1871, Die Situation im Spanischen Bürgerkrieg 1936, als die AnarchistInnen und KommunistInnen zusammen versucht haben, sich selbst zu verwalten. Das sind ja Projekte, die es gab und die, finde ich, nicht daran gescheitert sind, dass die einfach nur einen riesigen Debattierclub gemacht haben und da nichts mehr funktioniert hat. Das hat an vielen Stellen sogar sehr gut funktioniert und alle diese Projekte sind gescheitert, weil sie gewaltsam zerschlagen wurden von der herrschenden Elite. Und ich sehe viel eher das als das Problem, dass dieser Diskurs darüber, wie wir die Dinge angehen wollen, von der herrschenden Elite zerschlagen wird,
schon
als dass
Keim
das in sich
wird, als
nicht funktioniert.
Da, als dass man diese Perspektive überhaupt irgendwie entwickeln kann. Gell? Ja, da
weil,
ist schon was dran.
Weil wir fühlen, also die Probleme drängen halt. Also man kann nicht ewig drüber diskutieren, wer die Klos putzt, weil dann macht's keiner und dann riecht alles nach Scheiße. Also irgendwer wird's dann machen müssen. Und wir könnten es ja zumindest mal versuchen, dass dann nicht die migrantisierte, ausgebeutete Arbeitskraft für einen Hungerlohn machen zu lassen, die dann gerade so damit leben kann, sondern eben gemeinsam zu reflektieren, wer es machen muss. Und vielleicht ist es dann immer noch nicht voll gerecht, aber wir kommen dann ja vielleicht an einen bestimmten Punkt. Und ich glaube, dass das schon möglich wäre. Also ich finde, eigentlich ist das Programm gar nicht so schwer. Die Häuser, denen die drin wohnen, die Arbeit, denen die arbeiten und wir bestimmen gemeinsam darüber.
Ja, aber ein entscheidender Faktor bei diesen Beispielen, die du genannt hast, war die Vision nach Verbesserung der bestehenden Lebensverhältnisse aus der ganz persönlichen Erfahrung des konkreten Leids heraus. Ob es Krieg war, ob es Hunger war oder was auch immer. Während wir leben in einem vermeintlichen Wohlstand, da gab es auch den Satz von Merz, den man natürlich auch wieder kritisch finden kann, aber was er inhaltlich sagen wollte, da ist in jedem Fall was dran. Nämlich, dass es schwieriger sei, eine Wohlstandsgesellschaft umzubauen, als nach dem Krieg einen Wiederaufbau anzustreben. Dieser Vergleich ist natürlich krude. Lassen wir mal diesen Vergleich mit dem Wiederaufbau in der Nachkriegszeit weg. So stimme ich doch zu, dass es verdammt schwer ist, einen gesellschaftlichen Wandel herbeizuführen, aus einer Position heraus, in der es uns eigentlich relativ gut geht. Es ist ja letzten Endes doch Nörgeln auf hohem Niveau und dieser politische Geländegewinn der Rechten, der wird ja durch ein Bespielen von Emotionen, durch so dystopische Bilder, durch so ein Aufwiegeln von Stammhirn Gedöns ja, erzeugt. Letzten Endes leben wir in einem Reichtum, der, was weiß ich, nur 5% der Weltbevölkerung vergönnt ist. Und aus so einer Gesellschaft heraus zu sagen, wir verändern das, weil wir feststellen, dass die Art, wie wir leben, uns unsere Existenzgrundlage beraubt. Das hören doch die meisten Menschen als eine Form von Verzicht, als eine Form von es wird schlechter und nicht besser. Und das macht es verdammt herausfordernd.
Ja, das verstehe ich. Aber auch da finde ich eben wieder dieses gesellschaftliche Bild, also dass man dann eben sofort an so Verzicht und diese Form denkt, ist eigentlich ein Zerrbild.
Ja, das stimmt.
Weil wir ja eigentlich nicht mal, wir müssten nicht mal fundamental verzichten, also finde ich, ist meine Interpretation, können Leute anders sehen, wenn wir unsere Wirtschaft so umstellen, dass wir mit dem Klimawandel zurechtkommen, weil das, worauf wir verzichten, wären im Endeffekt eine Unmenge Haufen Arbeit und Produkte, die wir überhaupt nicht wollen und die alle nur entstanden sind damit, aufgrund der Profitlogik. Also wir brauchen ja nicht 27 verschiedene Autos, wir brauchen nicht 27 verschiedene Marmeladen und man könnte das ja alles viel logischer und rationaler gestalten. Auch die ganze Arbeit, die verschwendet wird, damit Leute Essen produzieren, was dann weggeschmissen wird und so weiter und so fort. Also man könnte das ja alles rationalisieren und dann bräuchte man ja auch viel weniger Ressourcen und Arbeit, um eigentlich auch die Menschen in ihren Grundbedürfnissen zufriedenzustellen. Weil was für mich ein wahrer Verzicht ist, ist ein Verzicht auf Grundbedürfnisse und nicht ein Verzicht auf absolut unnötigen Konsumkram.
Aber in deinem, ja, das mag sein, aber in deiner Argumentation ist die zentrale Aussage, man braucht doch nicht so viel, es geht doch mit viel weniger. Und mit der Idee, es braucht doch nicht so viel, es geht doch mit viel weniger, mach damit Politik und du wirst sehen, wie weit du damit
ja,
kommst.
Aber ich sag ja gar nicht, man braucht doch nicht so viel, es geht doch auch mit viel weniger in Bezug auf Lebensqualität oder meinetwegen sogar eben bestimmten Formen von Konsumartikeln, sondern erstmal ganz zentral in Bezug auf Arbeit und Ressourcen.
Ja,
man braucht nicht so viel Arbeit, um die Form von Wohlstand und Glück zu erreichen, die wir gerade haben. Das braucht man nicht. Das braucht man, um ein kapitalistisches System, was aus sich selbst heraus Geldwachstum akkumuliert. Ich glaube, das war ein bisschen komisch formuliert, aber man braucht diese ganze Form, viele Formen von Arbeit und Ressourcen braucht man für das kapitalistische System und damit die reiche Elite reicher werden kann. Aber die arbeitenden Menschen brauchen nicht irgendwie so viel Zeit zu investieren und so viel Arbeitskraft aufzuwenden, um ein glückliches Leben führen zu können. Aber ja, ich verstehe natürlich deinen Punkt und dein Argument. Und die Leute bekommt man, also ich weiß gar nicht, ob man die Leute damit nicht überzeugt bekommt, aber ich finde, ein großer Aspekt ist halt eben die Ideologie und die Medienlandschaft, die sehr stark eben wieder von bestimmten herrschenden Gedanken durchdrungen ist und die dann so ein Modell, also eben auch so dieses kommunistische Modell, sofort irgendwie mit DDR und Verzicht und Unfreiheit verknüpfen lassen.
Mhm. Ulf Poschardt wird dann gleich ankommen, dass wir dann wieder im Gulag landen.
Genau.
Ja, ja, das ist schon alles nicht so einfach. Aber wie vorhin schon mal angedeutet, weil da könnte man jetzt schon ein neues Fass aufmachen, was ich jetzt aber nicht möchte. Aber für mich ist der konkreteste Ansatz, was die Politik betrifft, ich werde Parteien unterstützen, die daran arbeiten, dass der Faktor Arbeit weniger besteuert wird als der Faktor Geld. Alles, was in diese Richtung, in unserem bestehenden System an Kraft eingesetzt wird, um das zu erreichen, das halte ich für sehr unterstützenswert.
Ja, dem kann ich nur beipflichten und finde ich ja sogar spannend, dass es dann von jemandem kommt wie mir, der eigentlich diesen zentralen Fokus von Arbeit in der Gesellschaft auch eher kritisch sieht und sagen würde, also auch so diesen Leistungskult kritisch sieht. Also eigentlich finde ich, man sollte nicht irgendwie die Menschen daran bewerten, wie viel sie leisten, und das sollte nicht der zentrale Faktor sein. Trotzdem gehe ich aber mit zu sagen, ich fände es ja mal gut, wenn wir damit anfangen würden, unsere Verhältnisse so aufzurichten, dass wirklich die Menschen, die arbeiten, auch daraus resultierend irgendwie eine bestimmte Form von Entscheidungsmacht über das, was sie da machen, bekommen und dass sie dann auch die Früchte ihrer Arbeit ernten dürfen. Natürlich bedeutet das dann für mich nicht, dass die aufgrund von psychischen oder körperlichen Gründen nicht arbeiten können, gar nichts bekommen. Aber ich fände es ja mal toll, wenn Leute sich nicht aufgrund der Arbeit anderer bereichern und dann auch noch bessere Verhältnisse, um das zu finden, vorfinden, als die Menschen, die einfach arbeiten.
Und den zweiten Aspekt, ich glaube, das kommt von Schirach, meine ich, hätte ich das gehört, ist der Aspekt des Wahrhaftigkeitsgebots in der Politik. Wenn zweifelsfrei nachgewiesen werden kann, dass jemand aus Gründen des politischen Geländegewinns die Unwahrheit sagt, verliert er sein Amt.
Finde ich eine gute Idee. Ich bin da schon wieder radikaler und würde sagen, also nicht köpft die Lügner, nicht in der Hinsicht radikaler, sondern ich würde sagen, direkte Mandatsbindung. Keine Repräsentationspolitik mehr, sondern Menschen, die ihre, die wählen, dürfen die sie wählen, jederzeit absetzen.
Das ist auch eine radikale Variante. Ich habe da halt immer so die Befürchtung, dass die Ideen, die ich gut finde, aber zu weit sind. Der Schritt ist zu groß. Gell? Das ist immer so meine Anmerkung dazu. Aber ich finde gut, wenn du diese Position vertrittst. Gell? Das zeigt mir ja, wie sehr du dafür brennst. Gell? Ich sehe das Ganze vielleicht etwas kleinschrittiger. So.
Ja.
Ja, wollen wir es für heute gut sein lassen?
Ja, das würde ich sagen.
Ja gut, dann sehen wir uns nächste Woche. Ich freue mich drauf.
Ja.
Alles klar, bis dann.
Bis dann.
Der kapitalistische Realismus ist das weit verbreitete Gefühl, dass der Kapitalismus nicht nur das einzig denkbare wirtschaftliche und politische System ist, sondern dass es mittlerweile unmöglich geworden ist, sich auch nur eine kohärente Alternative zu ihm vorzustellen. Mark Fischer.